Apostelgeschichte doch nicht das Ende von die Geschichte der Gemeinde oder die Geschichte des Heiligen Geistes. Das ist etwas anderes. Aber es endet hier mit Ende von den Aposteln und das ist nicht umsonst, weil hier hat Paulus seine letzte Begegnung mit einer Gruppe Juden in Rom und das ist das vierte und letzte Mal, wo die Juden als Nation den Herrn Jesus als ihren Messias, als Gottes Sohn ablehnen. Und dann endet die Geschichte der Apostel. Apostel sind diejenigen, die ein Zeichen haben nach 2. Korinther 12. Und die Zeichen hören hier auf. Nach dieser Geschichte hört das auf. Wir sollen noch ein paar Bemerkungen darüber machen am Ende von diesem Kapitel. Weil Paulus endet hier so ungefähr 62 nach Christus in seiner ersten Gefangenschaft, wo er in Vers 30 zwei Jahre in seinen eigenen Gedingen, in seinem eigenen Haus war. Er war dann frei und nahm auf alle, die zu ihm kamen, lesen wir in Vers 30. Aber später hat er eine zweite Gefängniszeit, in 2. Timotheus 4 spricht er darüber, geschrieben ungefähr 68, 69 nach Christus, so 6, 7, 8 Jahre später. Dann ist er in Ketten, dann muss er bald sterben. Und dann schreibt er unter anderem in 2. Timotheus, dass er nicht fähig war, ein Trophimus, war das glaube ich, in Milete zu heilen. Das heißt, zwischen seiner ersten Gefangenschaft, Ende Apostelgeschichte 28, und seine zweite Gefangenschaft in Rom, wo er 2. Timotheus hat geschrieben, hat er die Zeichen, Wunderkraft verloren. Warum? Weil Juden fanden ein Zeichen. Und die Juden haben als Volk hier das letzte Mal den Herrn Jesus als ihren Messias abgelehnt. Und dann deswegen haben die Apostel auch dieses Zeichen verloren. Und die moderne Pfingstcharismatiker, die so 100 Jahre her aufkamen, 120 Jahre her, sind genau aufgekommen, wenn die Heilige Schrift ersetzt wurde mit einer katholischen Verfälschung. Das ist ungefähr die Zeit von der reformierte Luther-Text, English Revised Version 1884, Amerika ASV in 1901, amerikanische Standardversion und deutschsprachiger Raum mit der ersten Schlacht 1905 ungefähr. Dann hat das alles angefangen. Nun, in Kapitel 28, Vers 1 lesen wir, da wir auskamen, erfuhren wir, dass die Insel Melite hieß. Melite ist ein anderes Wort für Malta. Leutlein aber erzeigten uns nicht geringe Freundschaft, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf, um des Regens, der über uns kommen war, und um der Kälte willen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass das hier erwähnt wird, weil sie nehmen eigentlich am Botschafter Gottes auf. Und das wird dann erwähnt unter anderem in Matthäus Kapitel 10, wenn jemandem eine von den Ausgesandten aufnimmt, und ein Becher kaltes Wasser gibt, sein Lohn wird ihm nicht entgehen. Ich suche kurz die Referenz. Ich dachte, das war Matthäus. Hier in Vers 41 von Matthäus 10 und Vers 42. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, der wird eines Propheten Lohn empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt in eines gerechten Namen, der wird eines gerechten Lohn empfangen. Wer dieser geringsten einer nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt, in eines Jungen Namen, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Und das sehen wir auch, weil wir sehen hier später, dass Paulus einige Wunder tun kann, als Dank für, dass sie ihn als unbewusst am Botschafter Gottes aufgenommen haben. Vers 3, da aber Paulus seine Haufen Reiser zusammenraffte und legte es aufs Feuer, kam ein Otter vor der Hitze und fuhr Paulus an seine Hand, also eine Giftschlange. Da aber die Leutlein sahen das Tier an seiner Hand hangen, sprachen sie untereinander, dieser Mensch muss ein Mörder sein, welcher die Reichen nicht leben lässt, ob er gleich dem Meer entgangen ist. Er aber schlenkte das Tier ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Übles. Und hier sehen wir eigentlich, wie es oft geht mit die Schwenkungen von einem Volk. Ein Moment sagen sie, er ist ein Mörderer. Und dann, Vers 6, sie aber warteten, wenn er schwellen würde oder tot niederfallen. Da sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungeheures widerfuhr, verwandten sie sich und sprachen, er wäre ein Gott. Das ist die Menschheit. Es ist sehr wichtig, dass sie das auch als bibeltreue Christen sieht, das ist, wie die Masse mit Leute umgehen. Einen Tag bist du der Held und dann bist du das größte, grausame Punkt-Punkt-Loch, was du sich bedenken kann. Wir sehen es vor allem mit Prediger und das wird die auch erfahren. Apostelgeschichte 14, dann haben wir Paulus und ich glaube Barnabas, die sind da in Kleinasien und die heilen ein Mann, Vers 8, die lamm war vom Mutterleibe, die noch nie gewandelt hatte. Und dann lesen wir in Vers 9, da hörte Paulus, die hörte Paulus reden. Und als er ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm möchte geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, stehe auf richtig auf deine Füße. Und er sprang auf und wandelte. Da aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, hoben sie ihre Stimme auf und sprachen auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich, wurden uns zu uns niedergekommen. Und nannte Barnabas Jupiter und Paulus Mercurius, weil er das Wort führte. Das ist an sich, sie wollen ihm nach opfern, ja, Vers 13, sie wollten opfern samt dem Volk. Und kurze Zeit später, Vers 19, es kamen aber dahin Juden von Antiochien und Ikonen und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zu der Stadt hinaus, meinte er wäre gestorben. Also einen Moment sagen sie, du bist ein Gott, und dann steinigen sie zum Tode. Na, das ist die Menschheit. Das sind die Masse. Bei Jesus eben das Gleiche, Matthäus 23. Jesus kommt am Palmsonntag nach Jerusalem rein. Gesegnet ist er, die kommt in Namen, sind sie ziehen ihre Kleider raus, legen es auf den Weg, dass das Fühle darauf gehen kann mit Jesus darauf. Das ist unsere König der Juden. Und noch keine Woche später, am Mittwoch, haben sie ihn gekreuzigt. Das ist die Menschheit. Wenn du das Wort studierst, du gehst auf die Straße, dann sollst du zwei Dinge sehen. Ab und zu triffst du Leute, die sagen, wow, super, dass ihr das macht. Was ein Mut. Preis Gott, dass ihr das tut. Oder für jemanden zum Ende sagt, Mann, warum so und singen, dass ihr hier steht, dann habe ich den lebendigen Gott gefunden, Jesus Christus. Kann ich dir Geld geben? Und kurz danach, dann kommt jemand, die Polizei angerufen hat, du bist nahe verhaftet, weil du bist der größte Ketzer und Unruhestifter, die es in München gegeben hat, in den letzten 10 Jahren. Das sind die Menschen. Und ganz praktisch in den Dienst für den Herrn, glaub niemals alle guten Dinge, die Leute über dich sagen. Und andererseits, glaube niemals alle schlechten Dinge, die Leute über dich sagen. Die Wahrheit liegt ungefähr in der Mitte. Das ist realistisch. Und ab und zu musst du eigene Frau und Kinder mal fragen, was sie von dir halten, dann hörst du so ziemlich die Wahrheit. Ja. Und das ist meistens nicht so positiv. Hier in Vers 7 lesen wir, an denselben Örten aber hatte der Oberste in der Insel mit Namen Publius ein Vorwerk. Der nahm uns auf und herbergte uns 3 Tage freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhe lag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hand auf ihn und machte ihn gesund. Da das geschah, kamen auch die anderen auf die Insel herzu, die Krankheiten hatten und ließen sich gesund machen. Sie taten uns große Ehre und da wir auszogen, luden sie auf, was uns Not war. Was sie haben ihm aufgenommen, Vers 2, und das war indirekt, ohne dass sie es wussten, an Botschaft Gottes und Gott hat das auch gesegnet. Das ist hier auch die letzte Heilung, die wir sehen im Neuen Testament. Nach dieser Sache, das ist 273 nach Christus, gibt es keine Heilung mehr. Das hat es ungefähr gegeben, wenn das korrekt ist, 273 nach Christus, so ungefähr von der Zeit von Jesu ab, so ungefähr 30, ein bisschen mehr als 30 Jahre hat es Heilungen gegeben, angefangen mit Jesus Christus, bis hier Ende von Apostelgeschichte 28. Man hat es aufgehört. Paulus, die sagt zum Beispiel zu Timotheus, es war auch ein Mann, der unter ihm zum Glauben gekommen ist, in 1. Timotheus 5, Vers 23, trinke nicht mehr Wasser, sondern brauche ein wenig Wein, um deines Magens willen, und dass du oft krank bist. Nur wenn du krank bist, sollst du Wein nützen und dann ein wenig. Nicht eine ganze Flasche mit allerlei starker Alkohol und so weiter. Es ist zweitens um deines Magens willen. Und drittens, das ist an Timotheus geschrieben, nicht an dir. Falls du noch Pläne hast, um da noch was nach hinten hinter zu schlagen. Ja. Und das war also eine Medizin für einen Mann, einen Pastor. Und dann lesen wir, dass Paulus diese Macht, um Leute zu heilen, verloren hat. Am Moment, dass er seinen letzten Brief an Timotheus schreibt, das war so 7, 8 Jahre nach diesem Brief, nach diesem Schreiben in Apostelgeschichte 28, dann sagt er in Vers 20 von 2. Timotheus 4, er ist dann weggekommen aus der ersten Gefangenschaft. Trophimus ließ sich zu Milet krank. Er konnte dann seinen eigenen Mann, seinen eigenen Jünger nicht mehr heilen. Das heißt, er hat die Macht von Heilen verloren. Und warum war das? Weil die Juden am Ende von Kapitel 28 hier, die haben das Evangelium als Volk abgelehnt und dann hören die Zeichen auf. Weil Juden fordern die Zeichen. Die Griechen suchen Weisheit. Vers 11. Und nach 3 Monaten aber schifften wir aus in einem Schiffe von 2. Mal Alexandrien, welches bei der Insel gewindet hatte und hatte ein Panier der Zwillinge, der Gemini, das ist eine der 12 Konstellationen, Sternbilden in unserem Universum. Und wir haben schon gesehen in Kapitel 27, Vers 6, dass da ein Schiff von Alexandrien war, das schiffte nach Welschland. Und das war aus der Türkei, man geht von der Türkei mit einem alexandrischen Schiff nach Italien, das haben wir Schiffbruch gelesen, kommen auf Malta. Und von Malta nehmen sie wieder ein alexandrinisches Schiff und gehen Richtung Italien. Und das haben wir mal erwähnt, das ist zweimal wird das erwähnt, in Apostelgeschichte 28, das ist sehr wichtig. Die zweimal die alexandrinische Schiffe. Ein Bild von diesen Manuskripten. De Grundlage sind, man nennt sie Vaticanus, aus dem Vatikan, Bibliothek von den Menschen der Sünde, Sinaiticus. Und die sind, kommen beide aus, man nennt sie auch Alexandrien. Und das ist das Fundament von das Nestle. Alland, Novum Testamentum, Grieke, Griechische Neuen Testament. En is gleich seit Ende Jahre 80, Ende Jahre 60, letzten Jahrhundert, an das United Bible Society, Griechische Neuen Testament, van de Verenigde Bibelgesellschaft. Die hebben genau den gleichen Text. Ze hebben meer Kirchenväter, Zitaten, die hebben meer Manuskriptenzitaten und so weiter. En diese zwei Manuskripten sind de Grundlage van diesem Testament, zusammengestellt in Münster. Ein sehr katholisches Ort. Es war der ehemalige Bischof von Münster, Bommen Berend haben wir ihn genannt, Bernhard von Galen, die nach Groningen kam, um Groningen in 1672 kaputt zu schießen, mit dem Bischof von Köln, mit dem römisch-katholischen König von Frankreich, Ludwig XIV., ein Sonnenkönig, von Jesuit beraten, mit dem katholischen König von England, Karl II., glaube ich, um aus von 4 Richtungen das verfluchte protestante Niederlande auszurotten. Und in Münster wird dieses Testament heute zusammengestellt. Es ist ein sehr stark, noch immer katholisches Ort. Die entscheiden heute den Grundtext für die Lutherbibel 2017, Hoffnung für alle, gute Nachricht, Elbefelde 2006, Mengebibel und die Zeugen Jehova und die katholische Übersetzung. Das ist die Basis für alle Bibeln von aller Bibelgesellschaften der Welt. Und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1965 hat das Vatikan einen Bund gemacht, war noch gut zu erwähnen hier, dass der Vatikanstaat einen Bund gemacht mit der Vereinten Bibelgesellschaft, der UBS, und Wycliffe Bibelübersetzer, dass all ihre Übersetzungen müssen gegründet sein auf der Vatikanistext, man nennt sie dann Nestle Allen Griechischen Neuen Testament. Wo 2000 Worte fehlen, nur im Neuen Testament alleine. Es wird attackiert, Dreieinigkeit, Rettung durch Glaube allein, Rettung durch das Blut, Gott hat Jesus Christus, wird alle attackiert. Ich habe mal Leute gesprochen, die bei Wycliffe Bibelübersetzung gearbeitet haben, die sagen, ich sage dann, ja, was ist die Grundlage für ihre Übersetzung? Das war irgendwo in Asien. Haben sie gesagt, na, wir können nehmen, gute Nachricht als Grundlage. We kunnen nemen good news for modern men of English, dus goede nachricht. Hoffnung für alle. Man kan alles aan mögliche nemen. Nur nicht die Lutherbibel 1545. Nur nicht die King James Bibel 1611. Und nicht die griechische, was man nennt, Textus Receptus. Die sind verboten. Ich sage, und warum dann? Weil in 19, ich dachte, der Bund war, das war gemacht, dachte ich, in 1966, wenn ich mich gut erinnere, oder 68, hat das Vatikan einen Bund gemacht. Das heißt heute, Deutsche Bibelgesellschaft, die Schweiz ist, glaube ich, die Genfer Bibelgesellschaft, alle nationale Bibelgesellschaften dürfen niemals Übersetzungen machen, verbunden mit dem Reformationstext. Nur die verfälschte Texte. Es macht ja nicht aus, ob es von katholischen Zeugen, Jehova, Protestanten oder freikirchlich übersetzt wird. Das ist, wie es ist. Und wenn wir zum Beispiel, in, ich kann das nur nicht sagen, in bestimmte Länder, die Übersetzungen machen auf diesen Text, King James oder Receptus, meistens King James Text, weißt du, was dann passiert? Die Bibelgesellschaft hat Macht, die blockiert, dass wir keine Hotels buchen können, dass wir nicht in Gemeinden eine Versammlung halten können. Das ist die Macht von Rom für die Bibelgesellschaft, unabhängige Gemeinden und Ortsgemeinden, die versuchen, unter einer unabhängigen Ortsgemeinde eine Bibelübersetzung zu machen, wie der Reformationstext war. So wird es heute getan. Zurück zu unserem Text. Wir haben gesehen in Vers 11, dass da ein neues Schiff aus Alexandrien die ganze Truppe nach Italien bringen soll. Und die gehen dann von Malta hier durch, wenn man Italien so hat. Mal schauen hier, hier hast du dann so, da, ja, von Italien so. Und hier hast du dann Sizilien, hier ist Malta und sie gehen dann hier so hin und dann gehen sie dann weiter hier so nach Rom. Das ist die Richtung. Und hier ist dann Syrakuse, hier glaube ich, das wird hier noch hier erwähnt. Syrakuse ist noch immer eine Stadt, den gleichen Namen, im Osten von Sizilien. Und da wir gegen Syrakuse kamen, blieben wir 3 Tage da. Und da wir umschifften, kamen wir gegen Region. Und nach einem Tage, da der Sündfind sich erhob, kamen wir des anderen Tages gegen Puteoli. Da fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, dass wir 7 Tage da blieben. Und also kamen wir gegen Rom. Und von dannen, da die Brüder von uns hörten, gingen sie aus uns entgegen bis gegen Apifor und Tretabern. Da die Paulus sah, dankte er Gott und gewann an Zuversicht. Er wurde ermutigt. Das ist wichtig zu sehen. Auch Paulus brauchte Ermutigung. Er war da mit, wahrscheinlich alleine, und brauchte Ermutigung in sein Reise, um sich für den Kaiser zu verantworten. Und das ist auch ein Grund, warum wir die Zeit nehmen, um Leute zu besuchen. Sie brauchen oft Ermutigung. Sie wissen, was zu tun ist. Paulus zum Beispiel schreibt an die Römer und sagt dann, ich habe vor, euch zu besuchen. Und er sagt dann auch, warum er sie gerne besuchen möchte. Vers 11 und 12 von Römer 1. Denn mich verlangt euch zu sehen, auf dass ich euch mitteile, etwas geistliche Gabe euch zu stärken. Das ist, dass ich samt euch getröstet würde durch euren und meinen Glaube, den wir untereinander haben. Das spürst du oft, du besuchst einen Bruder, um ein Segen zu sein, und bekommst einen größeren Segen zurück. Das ist die Idee eigentlich, wenn du irgendwo hingehst, sage ich, wie immer, Herr, hilf mir, ein Segen zu sein, für was auch, aber Gott sorgt oft dafür, dass da ein großer Segen zurückkommt. Das heißt, was man gibt, das bekommt man oft noch mehr zurück, wenn man den Herrn versucht zu dienen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Heute haben wir seit der Covid-Zeit so viel Angst unter Christen, die sind sehr passiv geworden, auch durch die soziale Medien und Handys und so weiter. Man geht nicht mal nach aus, um ein Segen für anderen zu sein. Und wir sehen immer in Apostelgeschichte, die Männer, die sind irgendwo da, die gehen raus, um Gott zu dienen, ein Segen zu sein für anderen, eine Gemeinde zu gründen, das Evangelium zu predigen und bekommen natürlich Ärger dann, das gehört auch dazu, aber auch an große Freude. Beste Beispiel ist Philipper, die Brief an die Philipper. Wenn es eine Gemeinde war, die relativ viel Trübsal durchgemacht hat, war die mazedonische Gemeinde in Philippi. Aber es gibt keine Gemeinde, die mit Briefen so viel, das Wort Freude, dargestellt wird als bei den Philipper. Trübsale bringen Freude, wenn natürlich die Trübsale am Folge sind von Recht tun, für den Herrn etwas tun. Dann in Vers 16, da wir aber gegen Rom kamen, überantwortete der Unterhauptmann die Gefangenen dem obersten Hauptmann. Aber Paulus war erlaubt zu bleiben, wo er wollte, mit einem Kriegsknechte, der sein hütete. Das ist ein wichtiger Punkt. Er hat eigentlich relativ Freiheit, das sehen wir auch in Vers 30. Paulus blieb 2 Jahre in seinem eigenen Gedinge. Also er war da 2 Jahre im Gefängnis, obwohl er sein eigenes Haus hat. Und nochmals, das war eine Folge, er hat verweigert zu hören auf den Heiligen Geist, die ihm 5 Mal hat gewarnt, geh nicht nach Jerusalem. Ist doch gegangen, Gott hat es doch gebraucht, Jesus ist mit ihm mitgegangen, in Apostelgeschichte 27, aber er hat seine Freiheit verloren. Und darum sage ich immer, ab und zu musst du weise sein, du willst etwas für den Herrn tun, wenn der Herr sagt, nicht tun oder kein grünes Licht, warte. Einfach lernen zu warten. Wir haben Brüder, die sind so eifrig, die gehen überall hin, aber fragen nicht den Herrn um grünes Licht und können oft nicht warten. Und das ist nicht so weise. Komm nach 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 16 und Vers 17. 2. Timotheus 1, Vers 16. Der gebe Barmherzigkeit dem Hause Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meine Kette nicht geschämt, sondern da er zu Rom war, suchte er mich aufs Fleißigste und fand mich. Hier bei seiner zweiten Gefangenschaft ist er in Ketten und er muss gesucht werden. Und hier bei seiner ersten Gefangenschaft, in Vers 16 von Kapitel 28 von der Apostelgeschichte, dann war er erlaubt, da zu bleiben und konnte eigentlich ein Jahr ausgehen und so weiter. Und ein Kriegsknecht war dabei, hat ihn gehütet, aber hat relativ viel Freiheit. Und deswegen ist diese Gefangenschaft nicht die gleiche als die Gefangenschaft, worin Paulus seinen letzten Brief an Timotheus schreibt, im 2. Timotheus. Vers 17. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass Paulus zusammenrief die vornehmste der Juden. Da dieselbigen zusammenkamen, sprach er zu ihnen, meine liebe Brüder, ich habe nichts getan, weder unser Volk noch wieder väterliche Sitten und bin doch gefangen aus Jerusalem übergeben in der Römer Hände. Welche, da sie mich verhört hatten, wollten sie mich losgeben, derweil keine Ursache des Todes an mir war. Da aber die Juden da wieder redeten, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, nicht als hätte ich mein Volk, um etwas zu verklagen. Um der Ursache willen habe ich euch gebeten, dass ich euch sehen und ansprechen möchte, denn um der Hoffnung willen Israels bin ich mit dieser Kette umgeben. Also er gibt eine Verantwortung an den Juden in Rom. Das ist eine sehr wichtige Sache. Das ist das letzte Mal, dass die Juden eine Chance haben, um sich zu bekehren. Und sie nehmen die Wahrheit nicht wahr. Und ich habe das oft überlegt, bei uns hier in Schweiz, St. Gallen, München, Leipzig, wo wir sind, wie lange sollst du irgendwo bleiben, bevor du siehst, die Leute wollen das Evangelium nicht mehr haben. Das ist oft schwer zu sagen. Aber da muss man einfach da treu sein, um zu zeugen, bis Jesus kommt. Das kann sein. Aber wir haben auch gesehen, in bestimmten Moslemländern, kommunistischen Ländern, dass Straßenprediger einfach direkt ins Gefängnis gehen. Und dann kann es sein, dass Gott sagt, ich bin fertig mit einem bestimmten Volk und ich ziehe meine Leute zurück und nun kommt das Gericht Gottes über ein Land, das so für Jahre das Evangelium abgelehnt hat. Das kann auch sein. Das ist schwer zu sagen. Zum Beispiel die 4 Mal, dass wir da diesen Ablehnung sehen, will ich nochmal durchgehen, aus keinem Überblick. In Apostelgeschichte 7, Vers 54 sehen wir das erste Mal, dass da eine klare Ablehnung ist vom Evangelium der Gnade Gottes in Jerusalem. Und nochmals, die Endpunkte der Geschichte sind Jerusalem und Rom. Es geht hier von Rom aus, Apostelgeschichte 2, Richtung Rom, Apostelgeschichte 28. Und die Bibel sagt, nach der Entrückung sind die Punkte, es fängt an mit dem Menschen der Sünde in Rom und er geht via Babylon nach Jerusalem zurück. Kapitel 7, Vers 54. Da sie solches hörten, das ist die Juden, das jüdische Volk, ging es ihnen durchs Herz und bissen die Zähne über ihn zusammen. Und dann Vers 56, sie schrien aber laut und hielten ihre Ohren zu und stürmten einmütiglich zu ihm ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Das erste Mal, dass die Juden als Volk, speziell die Führer, sich beteiligen an der Steinigung von einem Botschafter Gottes, die das Evangelium der Gnade Gottes predigt. Dann das zweite Mal ist in Kapitel 13, Vers 46. Das ist in Kleinasien. Und Paulus, die sagt dann zu den Juden, lassen wir mal mit Vers 45 von Apostelgeschichte 13 anfangen, Kleinasien. Da aber die Juden das Volk sahen, wurden sie voll Neides und widersprachen dem, was von Paulus gesagt ward, widersprachen und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen frei öffentlich, euch, Juden, musste zuerst das Wort Gottes gesagt werden. Nun ihr aber es aber von euch stoßet und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Zweite Mal lehnen Juden das Evangelium ab unter Jafet dann in Kleinasien. Dann das dritte Mal finden wir das in Apostelgeschichte 18, Vers 6 auf dem europäischen Festland. Und das ist in Korinthe, in Griechenland. Het Zentrum von Javan, einer der Söhne von Jafet. Das ist rein Jafet, Europäer. Vers 5 von Kapitel 18 von Apostelgeschichte. Da aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, drang Paulus der Geist zu bezeugen den Juden Jesum, dass er der Christus sei. Da sie aber widerstrebten und lästerten, schüttete er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei über euer Haupt. Ich gehe von nun an rein zu den Heiden. Sie lehnen das Evangelium wieder ab auf dem europäischen Festland in Griechenland. Und hier ist das letzte Mal in Kapitel 28, Vers 28. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden gesandt ist, des Herrn Gottes, und sie werden es hören. Reaktion der Juden, da er solches redete, gingen die Juden hin und hatten viel Fragen unter sich selbst. Sie haben als Volk das Evangelium das vierte und letzte Mal in Rom abgelehnt. Und dann endet Apostelgeschichte und hören die Zeichen auf, die die Apostel hatten, um an die Juden zu zeigen, als Volk, die Messias, die sie predigte, ist Jesus von Nazareth. Sie werden es nicht hören, auch wenn da Zeichen sind. Und in Vers 20 von Apostelgeschichte 28 lesen wir, denn um der Hoffnung willen Israels bin ich mit dieser Kette umgeben. Also eine Kette im Sinne von, dass er da sich verantworten muss für den Kaiser. Und die Hoffnung ist in Israel, das ist eigentlich verbunden mit die Hoffnung, dass Israel einmal körperlich auferstehen soll beim zweiten Kommen Jesu Christi. Wir haben das schon erwähnt in Kapitel 23, Vers 6. Da muss es sich für den Hohen Rat der Juden verantworten. Und da sagt er das Gleiche in Vers 6 von Apostelgeschichte 23. Ich meine, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und eines Pharisäers Sohn. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und Auferstehung willen der Toten. Weil damals haben die Juden geglaubt, dass Israel als Volk von den Toten auferstehen soll. Wir haben die Referenz schon mal angeschaut damals, und wir möchten es nochmal anschauen. In Ezekiel Kapitel 37 wird gesprochen von einer nationalen Auferstehung Israels. Kapitel 37 in Apostelgeschichte, dann sieht Ezekiel ein Tal mit Gebeinen auf dem Felde. Und sie waren sehr verdorrt. Und dann sagte der Herr zu diesen Gemeinden in Vers 5, sieh, ich will einen Odem in euch bringen, dass ihr sollt lebendig werden. Vers 6, ich will euch Adern geben und Fleisch lassen über euch wachsen und mit Haut überziehen und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet, sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und das fängt dann an mit Weissagen, mit Predigt. Das ist nochmals sehr wichtig, dass ihr seht, dass Gott immer durch Prediger Weissagung von einem Menschenmund Leute, die tot sind, lebendig machen kann. Vers 9, er sprach zu mir, Weissage zum Winde, Weissage du Menschenkind und sprich zum Winde, bitte vom Heiligen Geist. So spricht der Herr, Herr, Wind, komm herzu aus den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weiß, sagte, wie er mir befohlen hatte, da kam Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße und ihr Herr war ein sehr groß Herr. Und dann sagt er, wie sind die Gebeine dann? Vers 11, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Vers 14, ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und will euch, Israel, in euer Land setzen, das Land von Israel, Abraham, Isaac, Jakob, nicht das Land von der UNO, der EU, der NATO, der Philister oder der Araber, und so erfahren, dass ich der Herr bin. Das Problem ist, ich ist Jesus von Nazareth. Er ist der Herr. Und die wollten sie nicht aufnehmen hier in Apostelgeschichte 28. Und was Paulus tut, er nimmt dann diese Hoffnung von Israel, und so schlau ist er schon, er wandert das an der Person von Jesus von Nazareth, weil die Auferstehung Jesu war das größte Zeichen. Jesus ist dann der Messias, die Israel selber gekreuzigt hat. Und er ist der Erstling für eine nationale Auferstehung von Israel. Vers 21 von Kapitel 28. Sie aber sprachen zu ihm, wir haben weder Schrift empfangen aus Judäa, deinethalbe, noch kein Bruder ist kommen, der von dir etwas Arges verkündigt oder gesagt habe. Doch wollen wir von dir hören, was du hältst. Das ist interessant, was sie sagen. Wir wollen von dir hören. Sie sagen nicht, wir wollen die Wahrheit hören, wir wollen die Tatsache hören, wir wollen deine Meinung hören. Das ist sehr wichtig. Heute möchten Leute heute deine Meinung, was denkst du von das, was denkst du von das? Dass ich denke, ja, ich denke, dass Jesus Christus aufgrund von der Tatsache hat die Schrift das und das ist. Nein, 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 wir wollen von dir hören. Ich habe es oft gedacht, dann predigst du mit Studenten vor allem, dann sagen sie, ja, ich will einfach deine Meinung hören. So, nein, meine Meinung ist, was die Bibel sagt. Nein, nein, ich will nicht hören, was die Bibel sagt. Ich will keine Tatsache, sondern nur deine Meinung über etwas hören. Du musst auch mal hören, wenn die Jungs hier die Predigen von Weder nicht, wie sie predigen. Kannst du mal YouTube schauen. Oft predigen sie nicht, was Gottes Wort sagt. Da haben sie alle Geschichten, alle wunderschöne Geschichten und so weiter, über sich selber vor allem. Aber wir sind gerufen, Gottes Wort zu predigen. Wir sind als Pastor oder als Bischof, als Älteste, gerufen, den ganzen Rat Gottes zu verkündigen. Das ist meine Aufgabe, um den Herrn zu dienen. Was ihr damit tut, ist eure Sache. Ihr seid alle gerufen, um zu zeugen und Evangelium zu predigen an den Leuten. Anhand von dem, wie Jesus ist. Und was die Leute damit tun als Ungläubige, das ist ihre Sache zwischen sie und Gott. Wir können nur bitten, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist, was wichtig ist. Und das ist auch eine Sache heute, die man nicht mehr oft sieht unter den Predigern. Sie geben ihre Meinung. Ich denke, ich fühle, ich habe das erlebt und so weiter. Das kannst du ab und zu schon sagen, um eine Tatsache aus der Schrift zu illustrieren. Aber du kannst nicht ein persönliches Gefühl oder Geschichte nehmen und dabei ein paar Bibelstellen nehmen. Das geht nicht. Und darum sagen wir in unserer Bibelschule auch, über das 6. Semester, musst du Predigtstrukturen schreiben und dann auch predigen. Du musst lernen zu predigen, eine gute Struktur mit Querreferenzen und da kannst du alle möglichen persönlichen Details und Beispiele einfügen, um die biblische Tatsache zu illustrieren. Das ist eigentlich die Idee. Und heute wird in der charismatischen und Pfingstidee gepredigt von, wir machen das welche Bibel, ein paar Verse, aber ich muss als erstes mich selber und meine Gefühle und vor allem den Heiligen Geist, sagen sie dann, unterbreiten und dann nehme ich ein paar Bibelstellen dabei. Das ist kein Predigt, das ist kein bibelgläubige Predigt. Du kannst nicht die Nachrichten nehmen, der modernen Medien, und davon ein Predigt machen. Du kannst es schon als eine Illustration gebrauchen, aber du musst vor allem Gottes Wort predigen und vor allem Christus in ihm gekreuzigen. Das ist der größte Mangel heute am Prediger in den letzten Tagen unter freikirchlichen Prediger. Das ist sehr tragisch, aber das ist einfach, was es ist. Warum möchten Sie von ihm hören? Vers 22. Denn von dieser Sekte ist uns kund worden, dass wir an allen Enden, die wird an allen Enden widersprochen. Wird an Sekte. Die Sekte kommt von het woord sekare. Het woord sekare is abschneiden. Lateinisch is het woord sekare. Abschneiden oder trennen. Als een Bibelgläubige, weißt du, musst du nicht viel tun, du folgst Jesus Christus nach. Ja. Leute, meistens halten Distanz von dir. Weil sie lieben die Sünde, sie lieben die Welt und so weiter. Wie funktioniert der Feind? Der Feind wird genannt der Gott dieser Welt in 2. Korinther 4, Vers 4. Was ist seine Mittel, um bibelgläubige Leute das Leben schwer zu machen? Er wird genannt in Offenbarung 12, Vers 9. Offenbarung 12, Vers 9. Es wird ausgeworfen, die große Drache, der alte Schlange, die da heißt, der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt. Und seine Engel wurden auch dahin geworfen auf die Erde. Als erster Verführer. Na, wie verführt ihr Leute? Vers 10 am Ende. Weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklaget Tag und Nacht vor Gott. Verklagung, Verleumdung. Rufmord, wie du es auch nennst. Es ist sehr effektiv. Die Medien machen es dauernd. Und nochmals, wie mehr eine Person von der Gott dieser Welt heute kontrolliert wird, Wie meer bekommt er an positieve publiciteit in de moderne media, de massamedia? Wie weniger kontrolliert werden kann, wie weniger positieve publiciteit er bekommt in de media. Dat is de standaard leidfaden die du halten kannst. Was ist dann nach der Bibel eine Sekte? Komm nach Apostelgeschichte 24, Vers 5, Entschuldigung, Vers 14. Das bekenne ich aber, dass ich nach diesem Wege, den Sie eine Sekte heißen, diene also dem Gott meiner Väter, und das ist hier die Definition, dass ich glaube, allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Er war ein Bibelgläubiger. Wenn du alles glaubst, dann bist du Sekte. Wenn du den ganzen Rat Gottes verkündigst, dann bist du Sekte. Das ist es. Und nochmals, bedenke so mal. Dieses Buch ist meiner Meinung nach ein übernatürliches Buch. Ist von Gott eingegeben, hat Gottes Odem darauf gehabt. Und am Moment, dass du aufgrund von diesem übernatürlichen Buch, Gottes Odem, als Mensch seine Worte predigt, findet eine übernatürliche Übertragung statt von Gott und Heiligen Geist via deine Worte aus der Schrift bezüglich Jesus Christus neben gekreuzigt an ein ungläubiges Publikum, die, wenn sie glauben an diese Worte bezüglich Jesus Christus, können sie durch die Predigt den Heiligen Geist übertragen bekommen. Nicht von uns, aber via und durch Jesus Christus und ihm gekreuzigt. Das ist eine übernatürliche Übertragung. Und Luther, das ist sehr wichtig, wenn du heute die meisten Leute siehst, die an Bibelübersetzungen mitarbeiten, erstens, die meisten sind nicht von neuem geboren, sondern es sind keine Prediger. Du musst mal fragen, wie viele von diesen sogenannten Übersetzern sind Straßenprediger? Und die wenigsten so, die meisten nicht. Und Luther war ein Prediger, ein Straßenprediger, ein Seelengewinner, aber vor allem ein Prediger. Darum heißt das Wort Predigt. Glaube kommt durch den Predigt. Predigt aber durch das Wort Gottes. Amen. Deutsche brauchen Predigt. Ganz klare, direkte, öffentliche Predigt. Sie lieben, du musst sie einfach sagen, wie es ist. Das lieben Deutsche. Darum sind Deutsche relativ grob in ihrer Art und Weise. Muss man Osteuropäer und Südeuropäer fragen, wie sie sich ausdrücken. Holland ist noch schlimmer. Und das kommt, weil Holländer und auch Deutsche sind hunderte Jahre lang aufgewachsen mit jede Woche Predigt von diesem Reformationsbibel. Das haben die Orthodoxen nicht in Osteuropa oder die Südeuropäer nicht von der katholischen Kirche. Die kennen das nicht. Aber die Protestanten sind ja immer als Kinder mit groß geworden. Und die Bibel ist relativ grob, klar, direkt. Weil das ist das Charakter von Gott. Das ist eine männliche Bibel. Weißt du, all die modernen Übersetzungen, weißt du, das sind verweibte Bibeln. Weißt du, wie du das weißt, was verweibte Bibeln sind? Eine Frau, die braucht mehr Wörter und mehr Silben pro Wort, um etwas zu sagen als ein Mann. Amen. Und wenn du verheiratet bist, weißt du das. Amen. Und das ist das Kennzeichen von modernen Bibeln. Die brauchen mehr Wörter pro Satz und mehr Silben pro Wort. Und die Lutherbibel ist klar, direkt, kurz. Es ist zu klar. Und deswegen gefällt mir nicht. Nein, dein Problem ist ein Herzproblem, nicht, dass du sie nicht verstehst. Hier willst du es nicht verstehen. Dann suchst du intellektuelle Ausrede. Und das heißt, du kannst alle Diskussionen eingehen und so weiter. Du kannst alle Manuskripten beweisen, Textkritik haben. Schönlich ist ein Punkt, was ganz klar ist, präge das Wort Gottes. Ja, da war da eine Diskussion zwischen einem Atheist, intellektueller Atheist, die hat versucht zu beweisen, es gibt keinen Gott für Evolution und so weiter. Und da war ein einfacher Rettungsmissionsleiter, die keine Ausbildung hat gehabt, aber war Christ, hat versucht, diese Leute, die betrunken waren und Drogen waren, irgendwo zu helfen, dann aus dem Knast und müssen dann wieder in die Gesellschaft eingeliedet werden. Und die Mann hat versucht, die Leute zu helfen mit dem Evangelium, und da war die Atheist, und die haben eine Debatte gehabt über, existiert Gott oder nicht. Ja, nach einiger Zeit, der Mann natürlich, der intellektuelle Typ hat die beste Argumente als Atheist. Und ja, der Rettungsmissionsleiter, der konnte das alles nicht gewinnen, intellektuell. Und da waren so ein paar hundert Leute. Und dann hat er gesagt, okay, darf ich mal Leute aufstehen, die, weil sie glauben an diese atheistische Idee von diesem Atheist, diesen Intellektuell, ob sie wirklich Friede gefunden haben und wirklich glücklich sind. Wir möchten aufstehen. Und ein Mann ist aufgestanden. Der hat gesagt, dieser Mann hat recht. Er ist richtig. Okay, danke sehr. Dann möchte ich fragen, wie viele Leute haben wenig Friede in ihrem Herzen und wahres Glück und Freude gefunden durch diesen Glauben an meinen Jesus? Und da waren so 80, 90 Leute sind aufgestanden. Und das war alles. Das war der beste Beweis. Also du kannst alle Dinge diskutieren, aber ein geendetes Leben, eine Person, die früher unglücklich war, miserabel war, eine große Sünde war, nun Freude und Friede hat, reinleben möchte, sich über Sünde hat, das ist der beste Beweis. Und die Früchte kennt man den Baum. Die Früchte von, wir haben gesprochen über die Ruß ab und zu, dass da gibt man einen Witz, die sagt dann, ja, niemand liebt die Ruß, auch sie lieben sich selber nicht. Das ist ein Witz aus der Ukraine. Aber die haben natürlich auch Jafet, die haben orthodoxe Glauben gehabt, aber die haben auch 70 Jahre harte kommunistische Lehre gehabt und unter Putin ist noch immer schlimm. Er bekennt sich als Orthodoxe, aber es ist heute ein Gesetz da ausgefertigt, jetzt seit ein paar Jahren, dass wenn du zu Hause die Bibel liest mit deiner Frau und Kindern, kannst du in den Knast kommen, weil du bist da an nicht registrierte Hausgemeinde. Also, du kannst so angezeigt werden, das war früher bei der Stasi in der DDR ganz normal. Als Beispiel. Aber wenn du also seit 1917, mehr als 100 Jahre lang, so ein Regime gehabt hast, ja, das hat einen Einfluss auf deine Art von Denken. Und wenn du das dann vergleichst mit denjenigen, die hier bei uns Freiheit gehabt haben, um im Namen Jesu zusammenzukommen und mit dem Gott Wort sich auseinanderzusetzen, hat man einen ganz anderen Charakter. Haben andere Früchte in so einer Gesellschaft. Das heißt, wir haben auch mehr Verantwortung, um das Evangelium auch in unsere Geschwister in Leipzig oder ehemalig DDR zu predigen. Vergiss niemals, dass heute noch immer die ehemalige DDR, das Gebiet in Deutschland, ehemalig aus Deutschland, ist ein der meist atheistischen Gebiete der Welt. Noch immer. Und dass wir da durch Gottes Gnade helfen können, eine Gemeinde aufzubauen, ist ein großes Vorrecht, finde ich. Zurück zu unserem Text in Vers 23. Und da sie ihm einen Tag bestimmten, kamen viele zu ihm in die Herberge, welche auslegte und bezeugte das Reich Gottes, nicht das Himmelreich, das Reich Gottes, und predigte ihnen von Jesu aus dem Gesetze Moses und aus den Propheten von frühem Morgen an bis an den Abend. Er predigt das Reich Gottes. Das Reich Gottes wird definiert in Römer 14, Vers 17 und 18, ist nicht Essen und Trinken, aber Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin in Christo dient, der ist Gott gefällig und den Menschen wert. Und eine Person kann heute in das Reich Gottes einziehen durch Glauben an Jesus Christus, durch die neue Geburt, die Wiedergeburt. Und dann muss man was tun? Jesus predigen aus dem Gesetz Mose und aus den Propheten. Das heißt, wenn ein orthodoxer Jude das Alte und Neue Testament danach glaubt, dann kannst du aus dem Gesetz Mose, speziell 1. Mose und den Propheten, sehr viele Referenzen holen, die hinweisen auf Jesus von Nazareth. Wenn er das glaubt und du kommst mit die Zitatsache, und heute hat man auch noch ein neues Testament, dann kommt ein orthodoxer Jude relativ schnell zum Punkt, das ist Jesus, ist der Messias. Und die meisten haben wirklich keine Ahnung, das musst du nicht vergessen, wenn ihr die Chance habt, orthodoxe Jude zu sprechen, die meisten wissen niemals, wer Jesus ist. Manche haben gehört aus dem Talmud, dass er, tut mir leid, dass ich so sagen muss, ein Hurenkind ist, das ist offizielle Lehre von der Talmud, und ein Menschendreck schmörtende Öl, das ist offizielle Lehre von der Talmud, babylonische Talmud. Aber waren mal in Zürich, haben da gepredigt, 20 Jahre her. Da kamen, Samstag war das, Sabbat, für die Juden, in der Nähe von jüdischen Viertel, da kamen da so drei von diesen Jungs, die hatten einen Keppel und so die langen Haaren da, orthodoxe Juden. Und die haben dann geschaut, wir haben da einen Banner gehabt mit Jesus, der am Kreuz starb für Sünde, Sünden, Sünder. Und die haben gesagt, ja, wer ist das? Das ist Jesus. Jesus ist Jesus. Keine Ahnung gehabt. Aber wir haben es Evangelium erklärt. Und sie haben gesagt, ja, wir möchten mehr wissen über diesen Messias. Ja, und wir haben dann so ein Traktat gehabt von Tschick, Liebe des jüdischen Volk, mit so 20, 30 Referenzen im Alten Testament, wie sie erfüllt worden sind in der Person von Jesus im Neuen Testament. Ich möchte es gerne haben, aber wir können es nicht annehmen. Warum ist es Schabbat? Das ist ein Werk, etwas, ein Traktat annehmen. Haben wir es versteckt unter so einem Bänklein hier und sind bei Sonnenuntergang gekommen und haben das dann weggenommen. Die waren Suchende. Die haben keine Ahnung gehabt, wer Jesus von Nazareth war. Die gibt es noch immer. Also wenn er mit orthodoxen Juden spricht, sagt immer höflich das und das und das, sagt, ah, freut mich, dass ich Ihnen Gottes Volk einmal so dass ich die Welt regiere. Und das hören Sie natürlich gerne. Und ich glaube auch an Ihren Messias. Oh, wunderbar, ja. Aber ich glaube, dass er schon gekommen ist. Wirklich? Und dann hat er auch seinen Eingang. Aber ehre Sie und sei nett zu Ihnen und so weiter. Und ihr müsst jetzt hier etwas hören, weil die meisten haben keine Ahnung, dass er schon gekommen ist in der Person von Jesus Christus. Vers 28. Etlichen fielen zu dem, was er sagte, aber etliche glaubten nicht. Das ist die Geschichte der Menschheit versus Gottes Offenbarung. Etliche glauben nicht. Das haben wir dauernd auf die Straße. Das sind Leute, die sehen, wow, das ist die Wahrheit, die sind ins Herz getroffen. Du siehst es in ihren Augen, du kannst sie manchmal so pflücken und zum Herrn führen. Und andere, die werden wütend oder laufen weg und lachen und so weiter. Etliche glauben nicht. Ja, warum? Ich kann alle Gründe angeben. Das ist immer so gewesen. In 2. Mose Kapitel 9 haben wir das Gleiche. Wenn Mose da vor Pharao kommt und in 2. Mose 9, 20 und 21 lesen wir über den Plag der Hagel. Wer nun unter den Knechten Pharaos des Herrn Wort fürchtete, der ließ seine Knechte und wie in die Häuser fliehen. Welche Herz aber sich nicht kehrte an das Herrn Wort, ließen ihre Knechte und Vieh auf dem Felde. Geht um Herz, inwieweit fürchtet ein Herz des Herrn Wort. Das ist alles. Wenn du also mit diesem Buch kommst, du musst nicht immer verteidigen, das ist der Schritt, du musst es einfach predigen und lehren. Eine Person, die Gott fürchtet, weiß direkt, das ist das Herrn Wort. Amen. Weißt du direkt. Und eine Person, die als Christ Weltsinn hat, unbekannte Sünde hat, die weiß es auch oder lehnt es ab und fängt es an zu bekämpfen. Meine Gute, ich war in einer Gemeinde, ich soll es nicht sagen, wo. Ich habe das Buch entdeckt und dann habe ich gesagt, das ist das Buch. Und ein paar Jungs haben nicht geraucht, nicht getrunken, wollten auf die Straße gehen, die haben direkt ihre Luther 1912 weggeschmissen und zu diesem Buch gegangen. Alle anderen Leute, die den alten Luther 1912 Text behalten haben, haben entweder geraucht oder getrunken, Alkohol getrunken oder beides. Und verweigert auf die Straße zu gehen. Es war so klar. Und er hat gesagt, schau, das hat nichts zu tun mit Intellekt, mit Gewohnheit, das hat zu tun mit einer Person, die im Herzen des Herrn fürchtet oder nicht fürchtet. Das ist das Problem. Das ist nicht intellektuell. Zurück zu unserem Text. Kommt nach Apostelgeschichte 13, Vers 26 und Vers 27. Apostelgeschichte 13, Vers 26 und 27. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr Kinder des Geschlechts Abraham und die unter euch Gott fürchten, euch ist das Wort dieses Heils gesandt. Denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten, die weil sie diese nicht kenneten, noch die Stimme der Propheten, welche auf aller Sabbate gelesen werden, haben sie dieselben mit ihrem Urteilen erfüllt. Sie haben dann den Messias gekreuzigt. Das Gesetz und die Propheten soll wahrscheinlich die jüdische Nation bekehren, weil es zeigt Richtung auf den Herrn Jesus Christus aus dem Messias. Komm nach 2. Korinther Kapitel 3. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 13 bis Vers 16. Und tu nicht wie Mose, dass dir die Decke vor sein Angesicht hing, dass die Kinder Israel nicht ansehen konnten, das Ende des, der aufhört, sondern ihre Sinne sind verstockt, Israels Nation. Denn bis an den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, welche in Christus aufhört. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen, Israels Volk. Wenn es aber sich bekehrte zu dem Herrn, so würde die Decke abgetan. Das ist am Ende der Trübsalzeit. Und bis dann müssen sie noch allerlei schreckliche Gerichte durchgehen. Und hier in 2. Korinther war der Grund, warum die Zeichen ausgeführt wurden durch Paulus Jungbekehrte in Korinthe, weil Markus 16, 17 sagt, auch die Zeichen sollen einem Apostel folgen. Das sind Bekehrungen unter einem Apostel. Auch die haben dann in Korinthe, wenn Juden waren, diese Zeichen gehabt. Nun zurück zu unserem Text in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, die stoppt nicht in 63 nach Christus. Danach kommen die Kirchenväter, die Reformatoren, die bibelgläubige Prediger im Mittelalter und so weiter. Und wir haben natürlich in der Zukunft noch die Geschichte der Trübsal Heilige. Nochmal, die Christenheit ist von großen Teil abhängig von Mose und die Propheten. Und beide, die bezeugen, dass das erste und zweite Kommen des Herrn Jesus Christus. Und nochmals, die meisten unerlösten Juden heute, die haben ein Problem, die lehnen das Alte Testament ab. Wenn du nach Tel Aviv gehst, ist es ebenso ähnlich wie in St. Gallen oder in München oder in Berlin. Die meisten Juden, die haben keine einzige Ahnung vom Alten Testament. Interessiert sie auch überhaupt nicht. Sind Agnost oder Atheist. Oft als Folge von dem Holocaust und dass die schrecklichen Christen so sie verfolgt haben, denken sie, wo das Katholiken waren. Nochmals, wir haben das schon gesagt, das Auge der Welt ist ein Ketzer, jedem, der das Alte Testament und Neue Testament glaubt. Nun, was tun die Juden in Vers 25? Da sie aber untereinander misshellig waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort redete. Das, wo der Heilige Geist gesagt hat, durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern. Und das ist sehr, sehr wichtig, das ein Wort. Und das Wort ist eigentlich das Vers 6, 7, 28, dass das Herz von Israel verstockt ist und deswegen, Vers 28, das Heil Gottes nach den Heiden geht. Das ist das Wort. Das Wort ist das Wort Heiden. Vergleicht das mit Apostelgeschichte 22, Vers 21. Da lesen wir, er sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich ferne unter die Heiden senden, sagt Jesus zu Paulus. Sie hörten ihm aber bis auf dies Wort und hoben ihre Stimme auf und sprachen, hinweg mit Seuchen von der Erde, denn es ist nicht billig, denn er sollte leben. Und das ist das Wort, was hier nochmals erwähnt wird, das ist eine sehr schlimme Sache. Das Volk Israel in Jerusalem, rund um 37 nach Christus, Kleinasien, kurz danach, Griechenland und nun, nach 30 Jahren, in 62 nach Christus, als Volk lehnt, Israel lehnt dies Heil Gottes ab und deswegen geht das Heil zu den Heiden. Und das ist noch immer die gleiche Situation anno 2024. Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen, mit den Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Sie haben den Messias gehört, sie haben ihn nicht erkannt als Messias, sie haben ihn gesehen, sie haben ihn gekreuzigt. Das Herz dieses Volks ist verstockt, sie hören schwerlich mit Ohren und schlummern mit ihren Augen, auf dass sie sich nicht einmal schämen mit den Augen, hören mit den Ohren und verständig werden im Herzen und sich bekehren, dass ich ihnen helfe. Gott kann nicht helfen, wenn ein Mensch sich im Herz verstockt. Das ist das Problem. So sei es euch, Juden, kundgetan, dass den Heiden gesandt ist, dies Herr Gottes, und sie werden es hören. Und das ist auch bewiesen in der Geschichte. Das haben wir in Deutschland gesehen mit der Reformation, mit den Erweckungen und so weiter. Die ist dann später dann vier Westen, ist in Deutschland angefangen, ging nach Westen, Niederlande, Skandinavien, England, USA und heute in China und die Länder da in Asien. Es sind da noch ziemliche Erweckungen, da kommen relativ viele Leute zum Glauben im Vergleich mit hier. Aber hier, wir kennen das in Deutschland, da ist im Allgemeinen kein großes Interesse, wenn wir das Evangelium predigen, dass Leute sich überhaupt die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Sind schon da, aber meistens Jugendliche. Ältere Leute sind in großer Ausnahme. Da er solches redete, gingen die Juden hin und hatten viel Fragen unter sich selbst. Paulus aber blieb 2 Jahre in seinem eigenen Gedinge, in seinem eigenen Haus und nahm auf alle, die zu ihm kamen. Das ist ungefähr 62 nach Christus. Predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus mit aller Freudigkeit und Verbot. Das war erste Gefangenschaft, das war nicht so bei der zweiten Gefangenschaft, 7, 8 Jahre später. Deswegen glaube ich, dass möglicherweise zwischen dieser Zeit, erste Gefangenschaft, 62 nach Christus, und seiner zweiten Gefangenschaft, ist er möglich nach Spanien und eventuell nach England gegangen. Und der Grund ist, er sagt schon in Römer 15, Vers 24, dass er vorhat, nach Spanien zu reisen. Wenn ich reise wieder nach Spanien, will ich zu euch kommen, denn ich hoffe, dass ich da durchreisen und euch sehen werde und von euch dorthin geleitet werden möge. Das ist möglich, es ist nicht nach der Bibel bewiesen, es ist möglich. Es ist auch möglich, ich sage nicht, es ist bewiesen, dass er nach England gekommen ist. Warum? Wenn Augustinus im 4. Jahrhundert, ein katholischer Mönch, von Rom nach England kam, um England nach Rom, katholisches Rom, zurückzubringen, war England voll mit bibelgläubigen Gemeinden und Predigern. Wo ist das hergekommen? Da muss jemandem gewesen sein. Manche gingen Josef von Arimathea, aber ich denke, Paulus könnte auch das gewesen sein. Aber nochmals, das ist kein Beweis. Und hiernach hat man eigentlich die Heilige Geistgeschichte, nicht die Geschichte der Apostel, aber Heilige Geistgeschichte, durch Predigt von Reich Gottes bis anno 2024. Und ihr seid auch Teil davon, wenn ihr das Evangelium in Häuser, in Gemeinde oder in der Öffentlichkeit predigt. Das gleiche Evangelium, was Paulus hier gepredigt hat, das haben wir den Auftrag, hier an unsere Generation weiterzugeben. Wir sind verantwortlich, um unsere Generation das Evangelium zu unterbreiten, nicht für die nächste Generation, das ist die Generation, die nach uns kommt, die muss das mal tun. Wir müssen unsere Generation das Evangelium versuchen weiterzugeben. Es gibt nur, ich glaube, viermal im Neuen Testament wird dieser Text aus Jesaja Kapitel 6 und 10 zitiert. Hier sehen wir in der Apostelgeschichte 28, einmal in Johannes 12, Vers 38 bis 40, einmal in Römer 11, Vers 8 und einmal in Matthäus 13, 14. Das ist das meist zitierte alttestamentliche Vers, sehr traurig. Es gibt die Verstockung von Israel und das Heil an den Heiden. Aber, was sagt Römer 15, 4? Alles ist uns geschrieben zur Lehre. Das heißt, wenn eine Disposition endet, sehen wir, es endet immer mit Abfall. In den Garten Edens, in der Zeit von Mose unter dem Gesetz, Israel oder Gottes Volk fällt immer ab von dem, was Gott anfängt. Juden fallen ab. Was tun wir? Christen aus den Heiden? Wir fallen auch ab. Weil hier lehnen die Juden das Fleisch geworden Wort Gottes ab, Jesus Christus als Heiland. Und was tun die Christen in den letzten Tagen? Die lehnen das Wort Gottes ab. Wenn es ein Land ist in 2000 Jahren, was so einen Segen bekommen hat, neben die Griechen, sind es die Deutschen gewesen. Mit diesem Buch. Die meisten lehnen es ab. Ich spreche über von neugeborenen Christen, nicht über bekennende Christen oder Heiden oder von neugeborenen Christen. Das heißt, aufgrund von was? Von einem verstocktes Herz. Sie lieben was? Sünde. Sünde im Allgemeinen, mehr als das Licht. Und dann muss Gott sich was? Zurückziehen. Das tut er auch. Aber wenn wir möchten, dass er nicht zurückzieht, dann möchte ich noch mal etwas überlesen in Lukas Kapitel 24. Das ist ein Gebet, was wir auch so beten können. Das ist verbunden mit diesem Emmaus-Jünger. Lukas 24, Vers 29. Vers 28, Lukas 24, Vers 28. Sie kamen, die zwei Emmaus-Jünger, zum Flecken, da sie hingingen. Und sie stellte sich, als wollte er Fühle gehen. Er tut, als ob er weitergeht. Warum tut er das? Er möchte genötigt, eingeladen werden. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns. Wenn du den Herrn fragst, bleib bei uns, bleib bei mir, bleib bei meiner Familie. Nicht, dass du dein Heil verlieren kannst, aber dass du in der Gemeinschaft des Herrn, in sein Gegenwart durchziehen kann, dann lesen wir, er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Weißt du, was die meisten sagen? Im Moment, dass sie sagen, nein, das will ich nicht haben, ich nehme meine eigene. Frank ist, I do it my way, auf meine Art und Weise, mein Buch, meine Übersetzung. Dann sagt er, ich ziehe mich zurück. Schritt für Schritt. Na, Deutschland, das Land hat das erlebt. Letzte 100 Jahre, Gott hat sich zurückgezogen aus der deutschen Gesellschaft. Man sieht es in finanzieller Hinsicht, politischer Hinsicht, es sind Gesetze, die sich vollkommen gegen Gott und sein Wort kehren. Das kann man in einem Ungläubigen noch sehen. Weißt du warum? Gott hat sich zurückgezogen. Wegen was? Wegen die Christen, wegen die Prediger, wegen die theologischen Professoren an den sogenannten Unis und Bibelschulen, die das Wort untergraben haben. Tag und Nacht. Das ist der Attacke von Rom. Wir haben da die Jesuitengeschichte von Alberto. Kannst du alles nachlesen. Ja, das ist der Auftrag von den Jesuiten gewesen. Zerstörung von alles, was mit diesem Buch und der Reformation zusammenhängt. Heute ist es so, wenn Juden zum Glauben kommen, ist es meistens mit einem Kontakt durch einen Heiden, einen Heidenchrist. Genau, einen Mann, David Ben-Lu, die ist zum Glauben gekommen, nur durch das Lesen der Bibel und nicht via einen die meisten Juden kommen zum Glauben für einen Heiden Christ, die bezeugt, dass Jesus der Messias ist. Und wenn du mal schaut, heute, letzte zwei Millennia, jüdischen Volk haben eine wahnsinnige Menge Nobelpreise gewonnen, mehr als jeder anderes Land, prozentuell. Aber was hat, nennen wir eine Jude, die etwas Geistiges getan hat für das Reich Gottes? Du kannst Einstein bedenken, du kannst die Rockefellers, die Rothschilds, Banker, technologische Leute, Philosophen, aber Missionar predigen, aus rein jüdisch? Das ist tragisch, das sind die Heiden. Das waren die Deutschen. brauchen wieder Deutsche, die das Wort Gottes nehmen und damit treu das Wort Gottes verkündigen, bis er zurückkommt. Schlussendlich noch eine Benennung. Bullinger ist ein Hyper- oder Ultra-Dispensationalist und die hat dann gesagt, dass die Apostelgeschichte und die Briefe geschrieben während der Apostelgeschichte sind nicht für den Christen. Ein Blödsinn. Paulus hat Römer und 1. Korinther geschrieben, bevor Apostelgeschichte 28, schon 1. Korinther 12 über das Leib Christi, bevor Kapitel 22. Und die Leute sagen heute immer, Ultradispensationalisten, oh ja, wann hat das Leib angefangen? Das ist das Grund. Wann hat das Leib Christi angefangen und so weiter? Ein Blödsinn und sie gehen nicht auf die Straße, gehen nicht aktiv Seelen gewinnen und sitzen einfach zu Hause, gehen nicht in eine bibeltreue Ortsgemeinde. Sehr, sehr tragisch. Also, schlussendlich kann ich sagen, am Ende von der Apostelgeschichte, der Heilige Geist hat noch immer Geschichte geschrieben, schreibt bis heute Geschichte, auch in München. Und es ist an uns, um da Teil von dieser Geschichte zu bleiben. Einfach durch mitzumachen, schon nicht auf anderen, hör nicht auf, was Leute über dich sagen. Das ist vollkommen unwichtig. Lerne einfach, den Herrn zu gefallen. Und tu es niemals für Leute, tu es für den Herrn und er sorgt für dich in jeder Hinsicht. Vertraue auch niemals auf Leute, erwarte nichts von Leuten, warte alles von dem Herrn und er zieht dich immer durch. Und nochmals, an Gottes Segen ist alles gelebt. Du gehst mit seinem Wort auf seine Art und Weise, schneide keine Ecke, sei ehrlich darin und Gott sorgt mehr für dich und deine Familie, als ein Mensch, ein anderer Mensch tun kann. Das ist mein Zeugnis nach 37 Jahren anhand von der Heiligen Schrift, Jesus Christus Nachfolger. Es ist es absolut wert, es ist niemals langweilig, es ist das Beste, was du mit deinem Leben tun kannst, ist das Wort Gottes verkündigen an Ungläubigen mit dem Evangelium und die Schafe Gottes nähren. Besseres gibt es nicht. Das ist die Herausforderung. Es ist nicht einfach, aber es ist das Allerbeste, was du tun kannst, wenn Gott dich ruft. Tu das einfach im Glauben und du sollst niemals enttäuscht sein. Vater, wir danken für dein Wort. Wir danken, dass du immer treu bist, um das uns zu geben, was wir brauchen. Bitte segne dein Wort und dass auch mehr Arbeiter an deine Ernte ausgehen, bis du kommst. Hilf uns darin, treu zu tun, was du von uns fragst. Und danke nochmals, dass du uns dein Wort zuvertraut hast. In Jesu Christi Namen. Amen.